Auf der Reise Schritt für Schritt mit dem Kompass in der Hand. Ja, wir kommen mit. Es ist Zeit, sich selbst zu sehen.
Die Frage hätte mir jetzt jemand gestellt und ich so, sag mal, natürlich. Ich entscheide mich fürs Leben.
Heute die innere Haltung als Heilungskraft nutzen mit Edgar Lichtner.
Herzlich willkommen zum Podcast Integrität ist meine Superpower. Heute habe ich Edgar Lichtner bei mir. Er ist Geschäftsführer des Scala Theaters in Ludwigsburg. Er ist Künstler und Musiker. Und er wird uns heute erzählen, wie er sich selbst von Krebs geheilt hat. Mit Unterstützung.
Genau.
Wir wollen es nicht ganz zu, zu fantastisch machen.
Aber ein guter Einstieg.
Ja, ich muss ja die Leute ein bisschen neugierig machen.
Der ist super, ja. Super. Ja.
Aber insgesamt, wir hatten ja im Vorgespräch darüber gesprochen, ja. Hast du so einen Vier-Stufen-Säulenweg entwickelt, wie man tatsächlich auch mit schweren Krankheiten umgehen kann. Ja. Und wir haben ja davon gesprochen in anderen Podcasts schon, wo es um das Thema Integrität ging, gerade auch beim Thema Krankheiten und Heilung, dass ich einige Leute hier hatte, die zu diesem Thema gesagt haben, es gibt einige Krankheiten, die gehen durchaus auf Integritätsdefizite zurück, also wo Leute ihre eigene Integrität verleugnet haben, geopfert haben, und dass Integrität wiederzuerlangen für sie ein Weg aus der Krankheit war. Und ich bin jetzt gespannt auf deine Geschichte. Ich sag mal, erzähl uns erstmal ein bisschen, was deine Geschichte ist.
Okay, also ich bin 56 Jahre alt und vor eineinhalb Jahren, im September 23, bekam ich die Diagnose Rachenkrebs. Das ist eine Krebsform gewesen, die HPV-Viren assoziiert ist. Das ist ein Virus, der sich gerne in den ersten Liebeleien im Knutschen, Petting etc. sich einnistet. Ist eigentlich wie so ein Herpesvirus, kann man sagen. Er tritt nicht groß in Erscheinung, wenn er da ist. Er bleibt aber im Körper und meldet sich 30, 35 Jahre später und wird Teil einer Krebsgenerierung. Und das war mir alles neu. Dann kam eben diese Diagnose. Und immerhin hat mir dann mein Arzt gesagt, okay, es ist Krebs, und die Frage ist, diese Form von Krebs ist behandelbar und eigentlich auch heilbar. Und ich so, what? Okay, dann erzähl mehr. Und dann war natürlich da jetzt der Ansatz von, wo geht's jetzt hin? Die Woche Biopsie bis zur Diagnose, das war so die entscheidende. Da kam die große Frage auf, nämlich Krebs ist die Frage von Leben und Tod. Eines Abends in dieser Woche kam die einfach mal so direkt in meinen Gedanken vors innere Auge und ich habe mir die angeschaut und sofort gesagt, ja, ich entscheide mich fürs Leben. So.
Gute Wahl.
Das war so richtig so ein das war aber so ein wie so ein Startschuss. So gehe ich jetzt mit dieser ganzen Situation um. Egal was kommt.
Ja. Ich finde das total interessant, weil ich kann mir genau vorstellen, dass das wie der Schalter ist, den man umstellen kann. Und ich sage da immer so, dying on diagnosis.
Also das ist das Thema der 80er gewesen, mit als AIDS losging.
Klar. Genau, ja, ich komme aus dieser Generation. Ich komme aus der Zielgruppe und ich wollte das ganz lange nicht wissen, weil ich gesagt habe, ich will nicht an der Diagnose sterben. Weil ich eben mich nicht stark genug gefühlt hätte, diesen Schalter in die andere Richtung zu tun. Weil damals war es ja noch ein Todesurteil in den 80ern. Du hattest ja Gott sei Dank schon die positive Nachricht, es ist heilbar, es ist behandelbar. Und du hast dich dafür entschieden, diesen Schalter in die Richtung Leben zu umzuschwingen.
Genau. Sehr gut. So, und dann haben sich natürlich noch andere Fragen gestellt, wie was ist der Körper? Was kommt da jetzt auf mich zu? Ja, ich hatte einen nicht wahrnehmbaren Rachenkrebs innen drin, ganz unten, aber ich hatte eine Metastase, die sichtbar war. Hühnerei groß, hier im Lymphbereich, am Hals. Die hat jetzt nicht geschmerzt oder irgendwas, die war einfach da, war dick und Bollen und so. Und ich dachte, ja, wächst es jetzt noch weiter oder was passiert mit meinem Körper? Und da eine große Frage, die ich mir dann gestellt habe, wie gehe ich mit meinem Körper um? Und das ist diese, was wir auch schon im Vorfeld ja angesprochen haben, was ist diese Integrität zu mir selber, zu meinem Leben und zu allem, was dazugehört. Und zum Thema Körper hatte ich dann gesagt, nee, ich habe schon tatsächlich ein gutes Körperbewusstsein über die Jahrzehnte aufgebaut. Ich finde das auch gut. Ich habe mich auch irgendwann ab 40 gesagt, ich freue mich aufs Älterwerden, auch wenn die Zipperlein mehr werden. Aber es gehört dazu. Und ich habe da so meinen Körper in eine Wahrnehmung, in ein Bewusstsein gebracht, wo ich eher sage, ich höre auf ihn und schau, was er mir an Zeichen gibt. Manchmal fällt es schwer, gerade mit einem Beruf, der da mit Leidenschaft geführt wird. Da geht man gern mal drüber und sagt, Körper, alles klar, aber ich muss jetzt was anderes machen. Trotzdem, ich liebe ihn und ich mag ihn, weil mit ihm kann ich Sachen machen wie musizieren, malen, was auch immer. Produzieren und schätze ich schon sehr. So, und dieses Körperverhältnis war mir ganz wichtig, dass ich da nicht irgendwelche Sorgen, Ängste oder auch Ekel, ja, und oder Scham irgendwie ins Spiel gebracht habe, weil es gar kein Thema für mich war. So.
Darf ich nochmal einen Schritt zurückgehen und fragen, wenn du ja sagst, es war eigentlich ein Virus, dann ist mir jetzt so gerade eingefallen, ja, aber irgendwas hat den ja jetzt reaktiviert, ja.
Ich sage, meine Erfahrung jetzt, das Mosaik meines Krebses,
ja.
Das ist schier nicht, also niemand kann das so nachvollziehen. Also,
man sagt ja oft, das sind Stresssituationen.
Es hängt sicherlich mit Stress zusammen bei mir. Ich habe dann auch direkt mit der Diagnose gesagt, dann ist Alkohol komplett weg. Also seit September 23 habe ich keinen Tropfen mehr jetzt schon mal angerührt, weil zum Beispiel die WHO sagt, Alkohol ist unter den drei Aspekten einer Krebsentstehung. Und ich rauche nicht, also auch ich rauche nicht, also auch das ist ein Thema. Laut WHO, genau. Und du fängst an, dich komplett zu informieren, natürlich. Da muss man auch drauf achten, was halte ich denn jetzt nicht, was den Körper angeht, sondern was ist das, den Geist, das Bewusstsein, was halte ich da aus? Da habe ich dann auch ein gutes Verhältnis zu. Bis hier informiere ich mich jetzt und beim nächsten Mal frage ich Fachleute, wenn ich nochmal mehr dazu wissen will. Aber auch das hat sich gezeigt, ja, so ist eigentlich ein guter Weg.
Aber dann stelle ich doch fest, dass es schon eigentlich auch war, dass du die Integrität, deine eigene körperliche Integrität verraten hast, weil du über deine Grenzen drüber gegangen bist, oder?
Könnte durchaus sein, ja.
Ja, ne? Also das würde ja dann die These eigentlich stützen, dass wenn ich meine persönliche, mentale oder körperliche Integrität aufgebe, verrate, bitte kreuzen Sie an, welchen Begriff Sie hier einsetzen möchten, dann kann das zu Krankheiten führen und ja, eben Stress auslösen. Integritätsverletzungen sind Stress und können Dinge aktiviert werden.
Klar.
Wie auch zum Beispiel so ein schlafender Virus, der sich dann auslöst. Also nur das, um das nochmal so für die Zuhörerinnen auch festzuhalten,
genau.
Dass wir hier uns noch immer im Thema bewegen, ja, dass wir im Thema Integrität sind und dass du eben unbewusst halt das so ausgelöst hast, vermutlich, wir wissen das ja nicht definitiv, aber dann hast du ja Gott sei Dank die Kehrtwende geschafft, indem du
man hat ja auch klassisch das Bild vor sich, jede Krankheit ist ein Zeichen.
Ja.
Und begebe ich mich auf den Weg, dieses Zeichen zu erkennen? Verstehe ich die Sprache des Zeichens oder wo hängt's? Und das war natürlich ab Sekunde 1 Diagnose bis heute ein stetiger Quell auch von Inspiration, von Beschäftigung, von Reflexion und im Idealfall auch von Konsequenz.
Ja.
Und ein anderes Thema, anderes Thema, das aufkam, war Tod. Ja, wie stehe ich denn zum Tod? Weil in dieser Woche habe ich mich zwar fürs Leben entschieden, aber die Diagnose hätte ja trotzdem sein können. Sorry, das wird jetzt wirklich nur noch wenige Zeit für dich auf diesem Planeten. Auch da habe ich gemerkt, das belastet mich nicht, sondern ich hatte ein bisschen einen kleinen Vorteil, weil 1,5 Jahre vorher ist ein sehr guter Freund mit 72 an Krebs gestorben. Und der hatte nochmal eine gute Schlussphase, mit dem haben wir noch auch gefeiert und so. Und hat dann auch gesagt, Leute, ich habe so ein geiles Leben gehabt, was ich gemacht habe. Und das, ich durfte ihn da auch ja schon über 15 Jahre begleiten. So lange kannte ich ihn. Und dann wusste ich, wovon er redet und wie er das auch gelebt hat, sei es im Beruf, aber er war auch Musiker. Und also das hat man, er hat sich selber auch abgenommen, dass es genauso ist. Das hat man ihm angespürt. Und diesen Aspekt von ich sage es, als 56-jähriger Edgar Lichtner, ja, ich könnte auch genau das sagen. Habe ich ein geiles, ich habe auch nichts mehr, wo ich denke, oh, ich will aber noch oder da fehlt noch was und ich muss noch was.
Ach, Kittel, ist das doch noch so lange, ihr könnt mich doch mal sterben lassen.
Genau, also es ist eine seltsame Situation, muss man schon auch sagen. Also da denkt man kurz, was denke ich denn gerade? Aber es tut richtig gut, sich diese Frage zu stellen. Sag ich, Leute, geiler Scheiß, es war toll, es war gut. Ja, und auch da habe ich gemerkt, ich glaube es mir auch selber. Nee, ich habe gespürt, es ist wirklich in mir eine Ruhe zu diesem Thema Tod und zu diesem, jetzt war es das, die ich angenehm empfunden habe, weil es mich bestärkt hat, jetzt konzentriere dich auf die Heilung, weil du musst dich
das nicht mit dem
Thema Tod betreffen. Ja.
Das finde ich ganz wichtig, was du da sagst, weil es ist, du warst mit der Situation insgesamt einverstanden.
Ja.
Du hast dich nicht gegen den Krebs gewehrt, du hast dich nicht gegen die potenzielle Möglichkeit des Sterbens gewehrt, du warst mit der Situation, also das war die Diagnose, das hat Transformation, das hat in dir was ausgelöst, aber du hast Entscheidungen getroffen und du warst insgesamt einverstanden. Und ich glaube, das hat sicherlich, also ich könnte mir das vorstellen, dass das wirklich ein elementarer Beitrag zu deiner Heilung war, dass du dich nicht dagegen gestemmt hast.
Ja.
Sondern dass du gesagt hast, so, was immer jetzt kommt, es ist das, was kommen soll. Und ich bin damit einverstanden und höre, was will mein Körper mir sagen, oder?
Ja. So, das war der Ansatz. Dann natürlich die Frage, okay, Schulmedizin. Was bietet sie mir an? Dann war klar, Bestrahlung und Chemo, OP war nicht möglich, auch durch die Größe des Tumors und der Metastase. Die Idee war dann zu sagen, wir behandeln das jetzt und im Normalfall erwarten wir, gerade bei den HPV-Viren assoziierten Krebsen, dass es zumindest kleiner wird. Und wenn es dann eine gewisse Größe im Idealfall erreicht hat nach circa 7 Wochen Behandlung, dann kann man sich's anschauen und sagen, wollen wir jetzt noch operieren irgendwann, wenn man wieder so in einem guten Zustand ist, und sozusagen die den Schlussakt mit einer OP dann so zu machen, dass es dann klar ist, jetzt haben wir es noch raus operiert und gut. So, und ich so, ja, wir warten mal ab, wir machen jetzt mal diesen Bestrahlungsweg und mit der Chemo. Und dann war es auch noch so, dass hier tatsächlich in dem Klinikum in Ludwigsburg das modernste Gerät stand, ein Hochfrequenzbestrahlungsgerät, das eigentlich ideal für meine Krebsform war. Und das Ding hat mich zum einen fasziniert, weil hätte ich jetzt vorbereiten können, das Foto, das war wirklich spacey. Also es hätte auch in einem Raumschiff eine Liegekapsel für den Weg zum Mars sein können. Also sehr, sehr schick. Dann auch mit japanischen Kirschblüten oben an der Decke, weil man liegt ja und guckt hoch. Also total toll gemacht. Tatsächlich auch in seiner, also nicht so ein Yes is God, das quietscht, dampft und dampft, sondern Yeah. Und dann hat es 7 Minuten, 8 Minuten circa eine Bestrahlungsdauer. Und ich habe schon gemerkt, irgendwas, da geht schon ganz schön was ab. Aber es war total ein seltsamer Prozess. Und es hat zu meinem auch da wieder, welche Werte trage ich in mir seit bestimmter Zeit. Und ich habe mir so ein, ich nenne es spirituell empirisches Weltbild aufgebaut. Und ich finde, die Kreativität des Menschen grandios, grandios. Sie strebt manchmal natürlich auch in die falsche Richtung. Aber bei der Medizin anerkenne ich, dass auch da ein riesen kreativer Prozess von Menschen für Menschen, weil man macht es ja nicht, um irgendwas kaputt zu machen, sondern man überlegt sich, was kann man damit im Idealfall in die Heilung bringen. Und wenn man jetzt in diesen Bereich geht, was mich spirituell oder auch seit den 80ern sehr interessiert, dieses Thema, es ist alles Schwingung. So, dann habe ich mir einfach nur, ich bin Musiker, ich produziere, dann hat man ein Programm, wo man die Schwingungen, also die Amplituden von Tönen sieht. Und dann dachte ich halt, gut, analog gesehen, habe ich jetzt einen Apparat, der wahnsinnige, ganz, ganz hochfrequente Schwingungen produziert auf einen Körper, auf mich, die vielleicht eher so sind. Und trotzdem, das habe ich dann verglichen mit, ich habe einen Bassspieler, der die langen Wellen spielt, und ich habe vielleicht eine Piccolo-Flöte, ja, so mal als Gegensatz, und die hat ganz fiese Hohe, aber die zwei können zusammenspielen. Die können gemeinsam auf der Bühne etwas machen und die Leute sagen, was für eine Kombination, was für eine tolle Musik da rauskommt. Also sprich, die Frequenzen kann man in Einklang zueinander bringen, egal in welchen Amplitudenformen sie da unterwegs sind. Das war mein Ansatz als Schwingungsinteressierter. Und
Das heißt, du
natürlich.
hast diese Schwingung von dem Gerät, hast du das dir wie vorgestellt, dass du die wie aufnimmst, oder war das ein
Nö,
Visualisierungsprozess?
das ist auch ein Instrument, ist das mit mir dann, also mit meinen Schwingungen als Instrument Edgar Lichtner, in eine
Resonanz geht.
Resonanz geht, im Idealfall in eine Harmonie.
Ja.
So, und dann dachte ich mir, okay, wie erzeuge ich eine Harmonie? Wie kann ich in Kommunikation als Instrumentenmensch, Musiker, wie kann ich da in eine nicht nur Resonanz, sondern in eine Kommunikation treten? Und das war eine der Säulen, die ich mir da gewählt habe, weil es auch 80er waren einfach eine coole Zeit. Da habe ich dann davon mitgekriegt, dass man durchaus bei Krankheiten das Thema Visualisation in die Hand nehmen kann, ins Gehirn, in den Kopf nehmen kann. Und ich
Da
bin
wollte ich
wieder.
jetzt hin, weil du hattest dir also wirklich nachher auch vorgestellt, du hast visualisiert.
So, und ich habe mir dann gesagt, jedes Mal, wenn ich in dieses auf diese Liege, was ja eigentlich okay ist, ja, man wird natürlich schon so festgespannt, und da können auch Leute mit Schwierigkeiten solcher engen Zustände echt herausfordernde Zeiten erleben. Für mich, wie du es schön gesagt hast, ich habe es angenommen, wie gesagt, wenn das the place to be ist und so muss ich
Wenn
mich.
das der Preis ist, so what?
So what? So, und dann habe ich gesagt, ich nutze meinen Geist, weil den kann ich in auch hochfrequente Schwingungen bringen, dass ich da irgendwie das Instrument Apparat integriere in meine Harmonie. Und dann habe ich meinem Geist gesagt, jedes Mal, wenn ich mich jetzt da hinlege, erzähle ich eine Geschichte weiter, die ich mir überlegt habe. Und beim Visualisieren geht es ja darum, in welche Relation begebe ich mich zu diesem, in dem Fall ein Karzinom und eine Metastase. Und ich habe dann eine Geschichte entwickelt, da auch wieder Integrität. Ich habe einen ganz großen Wert seit Jahrzehnten, der heißt Vorstellungskraft. Edgar, arbeite jeden Tag an deiner Vorstellungskraft, habe ich mir mal so überlegt, und das ist so toll. Und dann dachte ich, ich nenne jetzt das Karzinom, das Mister Karzinom, also so ein bisschen auch in dieses Sprachfeld Osteuropa, und Lady Metastase. Und Mr. Karzinom und Lady Metastase treffen sich 1920 circa in so einem Ambiente. Er ist kulturbegeisterter Mäzen und Förderer und hat ein Auge auf Lady Metastase, die auf der Bühne ist und Kunstmacht geworfen. Und wie man sich so schön vorstellt, die haben sich dann getroffen, dann sitzen im Separé und tauscht sich aus, aber sehr, sehr kultiviert und so. Das war mein Einstieg. So kam dieses Bild, da muss man natürlich so ein bisschen sich reinmeditieren, aber als dann dieses Bild kam, habe ich gemerkt, yes, da geht's.
Also deine Geschichte, es hat für dich gestimmt und du hast dich draus gemacht, was für dich da kam. Ich kann das sehr gut nachvollziehen, das finde ich total klasse.
Ja. So, und dann habe ich mir aber auch, weil das ist natürlich mein gängiger Weg seit vielen, vielen, vielen Jahren, du malst ein Bild zum Beispiel und merkst, ich muss noch mal eins malen und was lernen und was neu machen und so. Und diese Offenheit für Transformation, ganz, ganz wichtig. Zum Beispiel jetzt bei dem Thema meiner Visualisierung. Ich habe das so ein bisschen erst konzipiert wie ein Film, mit so ein bisschen Suspense und mit so einem, zum Schluss kommt noch so ein Clou und dann ist alles, was man vorher gesehen hat, nochmal, ach so, die waren alle schon tot oder was? Also so, Sixth Sense ist ein toller Film, wo man dann zum Schluss denkt, der war ja die ganze Zeit schon tot. So.
Das war der Punkt, ja.
Genau. Und dann dachte ich, da möchte ich den Film mal hinentwickeln. Ich hatte nicht gleich das Drehbuch für diese zwei Personen schon geschrieben, sondern ich habe mich auf ein Work in Progress eingelassen. Und dann habe ich schon nach kurzer Zeit schon gemerkt, nee, ich will die zwei ja gar nicht veräppeln. Also ich will den ja nicht irgendwann zu einem Punkt kommen lassen, so, ihr seid einem absurden Theater um euch herum aufgesessen. So, ja. Sondern ich habe gemerkt, nein, ihr zwei seid super wichtig und ich muss eine große Dankbarkeit für die zwei entwickeln, weil die mir etwas mitteilen wollten. Ja. Oder mitteilen. Ja. Dass sie gewachsen sind, dass sie da sind. So. Mhm. Und dann kam der Wendepunkt in meiner Geschichte dann, wo ich gedacht habe, nee, mir geht's darum, zu inkludieren und zu assimilieren, so, weil es sind meine Zellen, ja, ich habe mich hier, so, es ist ich, das ist alles ich, ja, ich kann, weil es gab Freunde, die gesagt haben, mach ihn fertig, töte ihn, du kriegst es hin, you're the killer und so. Und ich so, nee, so möchte ich nicht mit meinem Krebs umgehen. Ich bin nicht der den abschießt, tötet, was auch immer. Also diese Brutalität da drin, habe ich gemerkt, das ist nicht mein Weg. War auch wichtig.
Ich finde das auch total spannend, ja, wie du das sagst, weil was die Leute dir vorgeschlagen haben, kill den, bring den um, das ist ja wie ein Teil von dir umzubringen. Und du hast erkannt, nee, das ist ein Teil von mir, der gehört zu mir, der will mir was sagen, den muss ich integrieren und nicht tot machen. Also dieser Ansatz, mit Bestrahlung etwas tot zu machen, eigentlich schon was per se etwas Schlechtes oder etwas nicht Zielführendes, sondern das, was du daraus gemacht hast, nämlich mit der Bestrahlung, die Visualisierung, die beiden Teile in eine Geschichte zu bringen. Und ich weiß nicht, wie viele Fortsetzungsfolgen das war, deiner Bestrahlung.
33.
33, da kann man ja, schon
33 Bestrahlungen.
Da kann man schon eine tolle Handlung draus entwickeln. Ja,
absolut, absolut.
Welche Serie hat 33 Folgen?
So, und das,
also Hut ab, ich bin ganz begeistert, dir zuzuhören.
Ja. Und es ging dann sogar noch so weit, dass ich dann, daraus natürlich mich zu so ein Multi-Perspektiven entwickelt habe. Ich war dann eine Figur in dieser Geschichte, war dann nicht mehr der Regisseur, sondern eher dieser, also was müssen wir jetzt alles tun? Und ich, also wie so ein Mediator, der dann sagt, hey, ihr zwei, Lady Metastase und Herr Karzinom, kommt mal mit. Und hier nochmal, wir müssen das auch ins Plenum tragen, ja. Also zu den, ich weiß gar nicht, wie viele Zellen haben wir? Milliarden, 4 Milliarden oder sowas. So ins Plenum tragen. Achtung, das sind jetzt die zwei, die möchten uns was mitteilen. Und die anderen, die sollen nicht denken, was wollen die? Die bringen sie ans Rand, am Rand des Todes, ja, die wollen wir nicht, sondern was können wir tun? Also alle anderen habe ich dazu animiert zu sagen, was können wir tun? Und dann habe ich zum Beispiel, weil es entsteht ja, also die sind ja dann geschrumpft und wahnsinnig schnell. Also schon nach der Hälfte der Zeit hat man gesagt, was ist bei Ihnen los, Herr Lichtner? Gucken Sie sich mal die Bilder an hier im CT. Ja, das ist ja schon so weggeschrumpft und so. Und das heißt, da gab es Abbauprodukte. Mhm. Und da habe ich mir ein Team vorgestellt, die dann so irgendwo, genau so, die irgendwo unten in irgendwelchen Blutkanälen arbeiten. Und dann kam wieder irgendwie Schrott runter und so, oh, jetzt müssen wir das. Und dann nicht so viel, weil dann verstopfen wir die Blutbahn. Also man muss da ganz im Rhythmus und gezielt arbeiten. Aber es lang liegen lassen geht auch nicht, weil dann ist es zu viel. Und dann bin ich als Mediator immer wieder auch zu denen hin und habe gesagt, hey, geiler Scheiß, wie ihr das macht, hey, das funktioniert, es funktioniert, ja, also wieso, keine Ahnung, man kann sich viel vorstellen, der Captain, der durchs Schiff läuft und alle begrüßt und sagt, geil, dass ihr da seid. So, und das hat sich dann...
Hand, dass ihr das macht.
Ja, genau. Und diese Wertschätzung auch, ja, also dass ich jede Zelle gesagt habe, lasst uns gegenseitig wertschätzen, weil wir begeben uns jetzt auf den Weg. Es gab einen Moment, wo irgendjemand in irgendeiner Zentrale gesagt hat, wir entscheiden uns für das Leben und komm, lasst uns dran arbeiten. So. Und das hat dann über diese 7 Wochen tatsächlich so getragen, dass nach den 7 Wochen das ganze Zeugs weg war. Die Schulmedizin.
Also, Karzinom war weg und...
Und das ist die Metastase.
Der Virus, kann der verschwinden?
Ja. Ah, nee, der Virus, nee, der ist noch da.
Der ist noch da. Der hat aber keine Rolle bei dir gehabt, oder wie?
Also, den habe ich in dieses Gesamtwesen 4 Milliarden Zellen einfach mit integriert und habe gesagt, hey, du siehst jetzt, wenn du nochmal was machen willst, müssen wir uns halt den ganzen Prozess wieder anwerfen. Aber why? Ja, jetzt hast du einmal gemacht. Gut, ja, so. Ja. Und die Schulmedizin eben nach diesen 7 Wochen hat dann gesagt, also Herr Lichtner, das ist so selten, das ist ganz, ganz, ganz toll. Sie sind ein Paradebeispiel, Sie sind ein Ausnahmepatient. Schauen Sie sich das an. Und die waren auf einmal auch sehr in ihrer Leidenschaft, obwohl die ja natürlich total in ihrem Kanal CT-Spezielle, dann die Strahlenklinik-Leute, die sind ja ganz, ganz klar, weil die müssen in ihrem Bearbeitung durch Bestrahlung müssen die natürlich super Koryphäen sein oder halt so weit sein, dass sie wissen, wie stelle ich den Apparat so ein, dass der Herr Lichtner die beste Bestrahlung bekommt. So.
Hast du denen das denn erzählt, was du da gemacht hast, diese Visualisierung?
Die Zeit, nee, gab es nicht und ich hatte auch gar nicht das Gefühl, ich meine, hey, 7 Wochen, du bist auch...
Die haben das auf ihre Kappe, tolle Bestrahlung.
Genau, das freut mich sehr, dass sie da... Aber mich hat es einfach nur gefreut, dass die in ihrer Arbeit auch doch so eine Freude und so auch ein Glücklichsein. Und eine hat tatsächlich... Die haben gesagt, wir sind glücklich. Ja. Und, das ist so. Und das fand ich dann toll, weil ich auch in diesem Kommunikationsprozess natürlich auch eine Stärke gesucht habe, wie ich mit den Ärzten, den Krankenschwestern überhaupt, also in welchem Flow ich mich mit denen begeben habe, auch da wieder... Auch da waren wir eigentlich eine Band, auch da haben wir zusammen musiziert. Ja. Ja. Also so, das war jetzt dieser Bereich der Schulmedizin, dann eben gepaart mit dieser Visualisation. Und ich natürlich dann, weil das ging bei mir auch rasend schnell von Diagnose bis zur ersten Bestrahlung, 3,5 Wochen, ich glaube gerade so 3,5 Wochen. Und dann lag ich da schon da und in dieser Phase ich so, aber ich brauche noch ein bisschen andere Infos. Und,
ging dir körperlich auch schlecht?
Also,
du hast nicht gearbeitet, dann bist du.
Ich habe sofort gesagt, sorry, ich gehe raus. Ich gehe jetzt in meine Gesundungsphase und damit, das war auch ganz wichtig, alles, was Geschäftsführer eines Unternehmens hat Verantwortung, hat das und das und das, dann habe ich gesagt, wie kriegen wir es hin? Team war bereit, mein Kollege, Geschäftsführerkollege, hat auch gesagt, gut, irgendwie müssen wir das hinkriegen. Und dann war es so, dass ich dann auch diese Kraft und die Luft und die Zeit hatte, ja, wirklich zu sagen, jetzt Konzentration komplett auf, was mache ich, was kann ich tun? Und Entscheidungen fällen wie Schulmedizin, den Weg gehe ich jetzt, dann was Visualisierung, das fühlt sich so gut an, mache ich auch. Und was brauche ich denn noch? Und Schmerzen hatte ich keine. Ich hatte, habe insgesamt 6 Tabletten in diesen Behandlungsphasen genommen. Das waren die, um bei der Chemo nicht Übelkeit irgendwie zu empfinden. Mhm. Das war's. Also ich
auf 6 Tabletten für 33 Bestrahlung, das ist
das waren pro Chemo, das war einfach nur pro Chemo. Ja. Und das war es. Also ich hatte keine Schmerztabletten gebraucht, gar nichts. Habe natürlich auch mein System schon so runtergefahren, durch diesen Schritt zu sagen, Leute, ich gehe raus aus jeglicher Verantwortung. Vorhin hat man es gerade, Verantwortung heißt schon auch Stress. Entscheidungen fällen etc. im Beruf, das muss man komplett abstellen, sagen, jetzt muss ich raus. Das hat funktioniert und auch meine Nebenwirkungen, das wurde alles angekündigt. Oh, da kommt einiges auf Sie zu, Ihr ganzen Mundraum, Rachenraum etc. Das kann richtig, richtig fies werden und so. Auch das hat sich nicht eingestellt bei mir in diesem Maße. War schon fies, ich habe komplett Geschmack verloren. Auch meine Zungenpapillen haben sich komplett verabschiedet. Mein Mundraum war so, dass er gesagt hat, eigentlich möchte ich gar nichts zu mir nehmen. Habe ich dann auch 9 Wochen nur von diesen Astronauten-Drinks, diesen 300 Kalorien Fläschchen ernährt, was eigentlich gut war, weil runterschlappern, 2000 Kalorien am Tag irgendwie hinkriegen und fertig, mehr wollte ich nicht. Ja, so.
Und, wow, what a ride. Diese Visualisierung, hast du da mal mit anderen kranken Patienten darüber gesprochen? Und hat jemand das aufgegriffen in deinem Umfeld? Nee. Hast du da mal aufgeschrieben, wie du das genau gemacht hast? Das
wäre ja. Ich habe es in der Reha dann mit der psychologischen Begleitung, da habe ich das erklärt, Herr Lichtner, ich hätte gern mehr Patienten wie Sie, die sich auf so einen Weg zum Beispiel begeben. Und auch da wollte ich eigentlich später dazu kommen, aber jetzt passt es auch ganz gut. Auch da hat mir dann die Psychologin bestätigt und auch die Chefärztin, dass die fangen bei vielen, die auch älter sind als ich, also sprich 60 plus oder so, fangen die bei bestimmten Themen wie Körperverhältnis, Tod, Verhältnis zum Tod, von bei Null an. Da müssen die gegen Ängste, gegen Sorgen, gegen Panik, gegen was auch immer erstmal ankämpfen. Und da habe ich gemerkt, Gott sei Dank habe ich das schon davor gelöst gehabt. Ja? Und dieses Energie verlieren an Sachen, die man eigentlich hätte schon erledigen können vorher in seinem Leben, das wäre, ich glaube, das ist ein großer Hemmschuh oder Hindernis, um in einen lockeren, in einen guten, starken Heilungsprozess zu kommen, habe ich jetzt so rausgefunden, sagen wir mal so. Ja. Diesen Aspekt, den Geist einzusetzen, gab es kaum bei meinen Mitbetroffenen, die ich so kennengelernt habe.
Ja, aber das wäre ja total schön, wenn du das mal irgendwie aufschreiben könntest, würdest mal so wie eine Anleitung, so ein bisschen, nee. Wie sage ich denn, ein Regiefaden, Regieleitfaden für Krebserkrankungen, ja. Welche Akteure es da gibt und wie man mit denen umgeht. Ja, ja, total, total beeindruckend. Also, kann nur.
Ja, ich erzähle es gerne. Deswegen vielen Dank, dass ich das jetzt auch so mal tatsächlich auch festhalten darf und sich andere Leute sich das anhören, weil ich bin gespannt. Ich hoffe natürlich, dass es auch Reaktionen gibt oder dass Menschen in irgendeiner Form auf meine Geschichte reagieren. Und ich habe noch einen Teil, wollte mir auch hin. Als Musiker und Künstler habe ich natürlich gesagt, was habe ich da für Ansätze? Ja. Was kann ich da tun? Und ich habe vor Jahren mal etwas erfunden, das heißt Symbola. Da geht es darum, dass ich aus einer Unterschrift und 2 Farben, die dann der Kunde sozusagen auswählen kann, aus der Unterschrift, die wird eingescannt und dann in eine Symmetrie gebracht. Und daraus entsteht eine Art ein Mandala. Und deswegen Symbola. Das sind dann wie so mehrere digitale Transparentschichten, auf denen dann diese Unterschriften liegen, mal nur der Vorname, nur der Nachname oder nur die Initialen. Und daraus entsteht dann dieses Kunstwerk Symbola. Und das hat eine Wirkung. Und ich habe mir sofort eine 70x70 große Symbola gemacht, habe die mir in meine Eremitage, ich habe ein Gartenhaus aufgebaut, das eigentlich ein Tonstudio werden sollte. Und dann durfte ich das sozusagen anders nutzen, umnutzen zu einem Refugium, zu einem Rückzugsort, wo ich meditieren, wo ich was auch immer meine Rituale machen konnte. Und da habe ich sofort diese Symbola hingehängt und die natürlich auch selber gestaltet. In dieser Idee von, die soll jetzt mal so richtig mehr Energie, die soll auf mich wirken, das soll richtig meine eigene Resonanz mal zum Strahlen kommen. So.
Weißt du eigentlich, was ein Mandala tatsächlich ist?
Was ein Mandala tatsächlich ist?
Ja. Das Mandala im tibetischen Buddhismus ist das Haus einer Gottheit. Mhm. Also wenn du dir ein Mandala mit deiner eigenen Unterschrift machst, wenn du das als Mandala bezeichnest, dann bist du die eigene Gottheit, die sich da drin manifestiert, die sich da drin ausdrückt.
Woher spirituell, empirisches Weltbild, genau das. Ich bin Atheist, aber der Glaube ist ein tolles.
Du hast ja nicht ganz umsonst dieses Symbol gewählt. Du hast ja nicht umsonst so genannt. Ja, also, das ist ja,
ja, natürlich.
Auch wenn du das jetzt als Zufall bezeichnen
willst. Nee. Da ist eine lange Beschäftigung, was da so drinsteckt. Und zwischen Malerei, Studium und Beschäftigung mit diversen Formen von auch spirituellen Objekten. Ja. Das ist ein super spannendes Thema, klar.
Ja, auf jeden Fall. So, das hat also auch nochmal zu deiner Heilung beigetragen.
Genau.
Die Arbeit, das zu erstellen und dann auch mit dem zu sein, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und eben, wie gesagt, hier finde ich total schön. Das Mandala ist das Haus einer Gottheit. Du hast
dich
mit dem Haus deiner Gottheit, deiner selbst auseinandergesetzt. Ja, so. Also das finde ich
und dann irre. Ja. Da habe ich in dieser Hütte natürlich auch angefangen, ein paar Instrumente reinzupacken und auch um Sachen aufnehmen zu können. Ich produziere ja dann Songs. So, und dann habe ich genau mit diesem Wechselspiel von ich sitze vor dieser Symbola, bekomme etwas, das hilft mir und schafft mir Impulse für, jetzt setze ich mich mal an meine Instrumente und produziere etwas. Also unter dem Einfluss der Symbole habe ich dann Musik produziert. Diese Musik habe ich dann wieder genommen, um dazu zu meditieren unter der Symbole. Also ein stetiges,
ja, ein Austausch, ja,
kreativer Austausch. Da sind tolle Musikstücke entstanden. Wenn ich die jetzt anhöre, merke ich, ein, zwei davon sind komplett auf diese Phase meines Lebens anwendbar und sichtbar mit denen. Das ist wie so ein, keine Ahnung, oder wie so Schuhe, die jetzt halt nicht mehr getragen werden können, aber von denen man sich nicht verabschieden kann.
Ein Ton gewordenes Bild dieser Zeit.
So, und hat dann so einen direkten Bezug und es macht natürlich schon Laune, sich das anzuhören. So war das, ja. Und dann kann ich mich schon nochmal reinversetzen, aber ich muss es ja nicht mehr, weil der Heilungsprozess ist ja durch. So. Mhm. Genau, also das war nochmal ganz wichtig, dass ich mit meinen schöpferischen, kreativen Kräften mich auch unterstütze, dass ich da auch in diesen Flow, wo ich immer sage, auch ein Heilungsprozess muss Flow-Elemente haben, dass man sich in sich verliert, um am Thema aber sich weiterzuentwickeln und auch da offen zu sein, dass ploppt irgendwann auf einmal was auf, denkt, wo kommt die Idee auf einmal her, da gehe ich doch mal lang. So. Und das hat sich wirklich bestätigt und auch in meiner Entwicklung bewahrheitet, dass das der richtige Weg war. Ja, so.
Ja, ich finde das sehr beeindruckend. Also jetzt hast du viele Talente und du lebst sie auch. Viele Menschen haben das Glück nicht, dass sie diese Talente erkennen oder dass sie auch leben können. Aber das hat dir immens sicherlich dabei geholfen. Und du hast ja auch das ganze Spektrum auf der Instrumente und der Visualisierung genutzt, um einfach deinen Heilungsprozess in Gang zu bringen. Und was ich da natürlich ganz stark auch heute ist, einfach, du hast einfach Verantwortung übernommen für das, was dir da widerfahren ist und hast dich nicht hingesetzt. Und ich kenne so viele Menschen, die sind krank und dann nehmen sie eine Tablette und gehen zum Doktor und sagen, mach das weg. Das ist die Einstellung, die man mitbringt. Und du hast genau das Gegenteil gemacht, du bist da voll reingegangen, du hast dich eingelassen, du hast es willkommen geheißen, du hast es akzeptiert und ein bisschen in Austausch gegangen, damit hat dich zur Kreativität animiert. Also das ist sehr beeindruckend, was du gerade schilderst. Und ich danke dir sehr für das Teilen dieser tollen Geschichte. Habe ich dich jetzt noch irgendwo abgeschnitten? Was wolltest du noch
sagen? Es war eigentlich nur diesen, weil du es vorhin auch gefragt hast, wie es mir denn dann so auch ging. Der Energieaufwand, was ich gerade erzähle und wie ich strahle und erzähle, wie toll es war, aber das zu machen, in einem Zustand von 7 Wochen bestrahlt und mit Chemo belastet zu sein, das war schon auch seltsam. So dieses, manchmal lag ich halt einfach erstmal nach der Bestrahlung auf dem Sofa und ich war von einer da drauf liegenden Decke nicht zu unterscheiden. Also es war wirklich nichts so.
Und
hat mir dann aber immerhin mir überlegt, also wenn ich dann in meine Hütte runtergehe, dann muss das sehr wenig Zeit brauchen, um das Ganze anzuwerfen, damit ich Musik produzieren und sowas kann. Ja. Und das hat geklappt und dann konnte ich nicht sagen, oh, ich gehe jetzt nicht runter und so dieser kleine Schweinehund natürlich. Aber da kann man sich natürlich drauf einstellen und ich bin natürlich froh, dass es viele Sachen, wie angekündigt, Nebenwirkungen nicht so waren, die mich wahrscheinlich schon nochmal anders behindert hätten. So, ja. Aber ich habe ja damit auch gearbeitet. Also ich sehe da schon dieses Wechselspiel von dadurch, dass ich mich so auf den Weg begeben habe, haben vielleicht auch die Nebenwirkungen nicht ein Ausmaß erreicht. Ja.
Ich denke auch, darfst du dir schon da alleine dafür auf die Schulter klopfen, dass die ausgeblieben sind und für andere ja sowieso. Und da bist du ja auch der größte Nutznießer davon, neben deiner Familie, dass du das so wohlbehalten überstanden hast. Ne? Ja.
Und als auch wichtigen Aspekt, wir sind ja schon langsam durch wieder, die Offenheit, das nach draußen, ja, was wir auch vorhin schon hatten, dass ich und dass mein Ich gesagt hat, ich transportiere es offen nach draußen. Die Leute sollen halt in ihrer Reaktion dann zeigen, wie können sie damit umgehen. Manche können gar nicht damit umgehen. Ich akzeptiere das, weil es ist eine doofe Situation. Andere haben sofort losgelegt und haben gesagt, also ich könnte dir Folgendes
anbieten. Ratschläge. Dich mit Rat geschlagen.
Dann gibt es die Ratschläge, genau, wo man dann sagt, ist gut.
Danke, ich hab's gehört.
Du bist nicht an meiner Stelle. Ich habe aber natürlich auch extra auch tatsächlich von Krebs betroffene Freunde aufgesucht, die das schon lange hinter sich hatten oder auch mitten im Prozess waren. Und auch sowas ist super, super wichtig. Und man kriegt irgendwelche Infos, die man auf einmal denkt, hey, das ist eine tolle Info, damit kann ich jetzt ja was anfangen und mich nochmal weiter irgendwie nochmal eine Kurve eingehen in meinen Weg, den ich mir überlegt habe. Also dieser Austausch bis hin zu, es haben Leute überall auf der Welt, wenn man halt so Kontakte hat. In Brasilien wurde Reiki mit Ayahuasca in Kombi in einer Gemeinschaft gesungen und für Leute, man konnte sich dort anmelden und einfach nur seinen Namen hinschicken und sagen, um die Uhrzeit legen wir los. Und dann gab es wieder auch bildhafte Sachen zurück, dass ich mitmeditieren konnte. Andere sind im Bereich Energiearbeit unterwegs und haben gesagt, hey, natürlich frage dir schönerweise immer, darf ich dir was schicken? Und dann habe ich gesagt, gerne, hau rein, als Schlagzeuger natürlich, hau rein, mach, ich bin gespannt. Und jede Person hat da losgelegt, es wurde für mich gebetet, es wurde, also wirklich, es gab ganz, ganz unterschiedliche Sachen, auch das super, super wichtig, nutzt da dieses Wir, wenn ich jetzt Leute anspreche, die mir zuhören und irgendwie denken, wie komme ich denn durch so eine Krise? Auch da, das Wir ist so ein tolles Ding, man kriegt Infos, man kriegt Energie, das ist Hammer. Also wirklich, kann ich nur empfehlen.
Ja.
Dankbarkeit
und Demut. Der Atheist erzählt mir also gerade, dass er mit Reiki und Heilenergien sich auseinandergesetzt hat und das in Anspruch genommen hat, finde ich hervorragend. Da halten wir es doch mit Paracelsus, wer heilt, hat recht. Was immer es genützt hat, wenn es nur ein Placebo-Effekt war, alles her damit, auf jeden Fall. Aber was ich noch fragen wollte, und das hast du gerade schon angetönt, du hattest ja gesagt, du hast ein Karzinom gehabt, was eine Metastase, die eine Beule verursacht hat. Bist du denn immer mit dem Schal rumgelaufen? Du hast aber gerade, glaube ich, gesagt, du bist damit offen umgegangen. Die Leute konnten darauf reagieren oder eben auch nicht. Und wie würdest du denn sagen, also ich gehe davon aus, du hast es am keinen Schal drum getan, du hast das gezeigt oder hast du...
Also, man sieht es vielleicht noch so ein bisschen. Jetzt, ich bin jetzt vom Volumen her, es war jetzt für meine Frau am sichtbarsten, aber wenn ich dann, jetzt ist hier der Bart weg, der ist weggestrahlt, aber wenn ich dann so ein bisschen Bart habe stehen lassen, hat man es jetzt nicht ganz so wahrgenommen. Ich hatte auch 16 Kilo mehr drauf, das heißt, das war alles ein bisschen volumiger. Ich habe aber tatsächlich einen Seidenschal erstmal getragen, weil es ist ja wie ein Sonnenbrand, was da auf dich zukommen kann, wenn du so hochfrequent bestrahlt was. Und da hat sich haben die Leute schon so, oh, da läuft einer mit einem Seidenschal. Aber das hat sich so toll angefühlt. Das war wirklich perfekt. Da liebe ich meine Ärztin, die hat handschriftlich mir so ein paar Tipps aufgeschrieben bei der ersten Chemo. Gesagt, ja. Gehen Sie, und da gibt es eigentlich, sie ist es für Batikmalereien und so, aber gehen Sie zum Kunstshop und holen sich da, das können Sie auch noch selber färben. Ich trage halt gerne schwarz, deswegen haben wir das dann schwarz gefärbt. Aber das war so toll, weil das genau in dieser Phase das so ein bisschen entspannt hat. Nee, aber man hat es mir eigentlich nicht angemerkt, tatsächlich.
Ja, Edgar, wow, das war ja wirklich eine Geschichte, toll. Ja. Ganz herzlichen Dank fürs Teilen. Hast du noch was, hast du zum Schluss? Wir sind jetzt wirklich so langsam zum Schluss.
Nee, also ganz kurz noch eine, die letzte Säule von diesen vier Säulen war natürlich auch, was kann ich auf dem Bereich Naturmedizin noch mich begleiten? Und da gibt's Bio-Krebsabwehr in Heidelberg, das ist ein Verein, seit 40 Jahren bieten die das an. Man ruft dort an, kriegt dann eine Beratungsstunde, wird angerufen, mit einer Ärztin, einem Arzt und berichtet voneinander, also von Diagnose, schickt vielleicht auch schon Daten vorher hin und dann bespricht man sich. Und dann haben die gesagt, okay, wenn das ihr Weg ist, nachvollziehbar, dann empfehlen wir, begleiten Sie sich doch auf mit folgenden Sachen. Und sei es von Vitamin D, Vitamin C, sei es Mistel, sei es Selen, gucken Sie sich das an. Und dann haben die eine tolle, strukturierte Flut von Informationen bis hin zu Kaufempfehlungen unterschiedlichster Art, also wo man merkt, nee, das ist einfach auf dem Markt, gibt's das und das und das. Also nicht irgendwie, wir arbeiten mit den Firmen zusammen. Also Hammer und das erstmal umsonst. Man spendet dann halt, kriegt einen Spendenaufruf und das war auch toll, weil ein halbes Jahr später, nach dem Ganzen, auch nach der Reha, habe ich gesagt, ich rufe da nochmal an und hätte gern zum Nachtermin. Und dann hat lustigerweise es geklappt, dass die gleiche Ärztin mich auch nochmal an der Strippe hatte. Und sie, ach, Sie sind Herr Lichtner. Und habe ich ihr so meinen Erfolg erzählt und sie, nein, das kann jetzt nicht. Also auch die komplett glücklich und mit Leidenschaft dabei und hat so richtig gesagt, also sowas zu hören, das tut ihr so richtig gut. Und dann haben wir natürlich noch weiter uns überlegt, was machen wir jetzt nach der Behandlung. Aber das war auch nochmal ein Feld, wo ich sage, da geht's weiter als nur ein wie du es gerade gesagt hast, ein Placebo-Effekt. Das gibt richtig tolle Menschen, die da sich auskennen und dich da auch nochmal begleiten können. Genau, und jetzt haben wir die vier Säulen, die du angekündigt hast. Ja. Also mit diesen vier Säulen habe ich mich da bis heute jetzt durchgelaviert und geritten fast, genau.
Jetzt noch zum Schluss.
Ja.
Was ist denn das Größte, was du gelernt hast aus dieser Erfahrung, aus dieser Krebskrankheit? Kannst du das sagen? Hast du da heute so sagen, wenn ich den Krebs nicht gehabt hätte, dann wäre ich heute oder?
Gute Frage.
Vielleicht machen wir die beim nächsten Interview.
Ja. Das sind ja gerade mal 1,5 Jahre.
Ja, das ist ja noch nichts. Aber weil meine Erfahrung ist einfach, Dinge, die im ersten Moment als ganz schlimm und ganz schrecklich sind, im Nachhinein sich durchaus als einen Wendepunkt herausstellen. Und das ist ja auch Teil des Kongresses, den wir machen.
Absolut.
Ist vielleicht, ja, vielleicht überlegst du auch noch in die Richtung. Vielleicht kannst du das Ganze so noch am Schluss nochmal.
Also, Dazu sage ich dann immer, es hat jetzt bei mir nicht eines Wendepunktes bedarf, sondern eher, ich habe es genossen und gelernt, dass das, was ich vorher in meinem Leben aufgebaut habe, sich bestätigt hat, dass es gut war, dass ich es, also was ich zum Thema Körper, zum Thema Tod, aber auch zum Nutzen von Talenten, vom Nutzen von Kreativität, schöpferischer Kraft, dass ich das schon gelebt habe und auch schon gedacht habe, das ist irgendwie wichtig, das muss ich pflegen, das muss ich mitnehmen. Und dass sich das bestätigt hat, fand ich ein Lerneffekt der harten Art, ja, dass dann mit so einer Geschichte mir gezeigt wurde, okay, du warst eigentlich auf dem richtigen Weg. Warum dann trotzdem dieser Krebs? Das ist vielleicht noch der Aspekt von, was kann ich da noch lernen? Das machen wir beim nächsten Mal.
Genau, das machen wir beim nächsten Mal. Du hast es aber eben auch schon angedeutet, dass es vielleicht doch ein gewisser Stress war, den du dir in deinem Job gemacht hast. Vielleicht hast du das heute.
Also das hat sich auch
das nicht mehr verändert. Dass du da nicht mehr die 120, 30, 40% fährst, sondern nur noch 100 Leute oder sogar weniger. Vielleicht ist das Learning daraus. Edgar, ich kann dir gar nicht genug danken für dieses Gespräch und ich hoffe, die Zuschauer werden daraus viele Sachen nehmen. Wir werden das also auch versuchen, in den Shownotes aufzuarbeiten noch ein paar Tipps daraus zu nehmen, die du gegeben hast, deine vier Säulen nochmal aufzuzeigen oder zumindest anzudeuten. Dafür muss man das Interview dann halt schauen oder hören. Genau. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, dass dieser Krebs nicht zurückkommt oder dass du überhaupt, weil ich optimistisch bin, dass deine Gesundheit jetzt in besseren Händen ist als vorher.
Vielleicht.
Ich selber und dass du den Ruf verstanden hast. Und alles Gute für dich und vielen Dank für deine Geschichte.
Hey, ich danke dir für deine Plattform. Danke.
Ciao, Edgar.
Ciao.
Durchschauen.
Ich hoffe, diese Folge hat dich inspiriert, hinter die Kulissen des scheinbar Selbstverständlichen zu blicken. Es gibt noch so viele Bereiche, die wir zusammen erkunden werden. Bleib neugierig, kritisch und vor allem offen für die ungeschminkte Wahrheit. Danke, dass du dabei warst. Und denk daran, gemeinsam können wir echte Veränderungen anstoßen. Mehr Informationen zum Podcast, zum nächsten Kongress und zur Community findest du unter integer-sein.de.